Ich predige heute Morgen über eine Tür im Himmel, über einen Mann, der weint im Himmel, und ich predige über einen Löwen im Himmel. Beginnen wir im Buch der Offenbarung im Kapitel 4. Danach, als ich aufblickte, sah ich am Himmel eine offene Tür. Dieselbe Stimme, die schon vorher zu mir gesprochen hatte, das lesen wir im Kapitel 1 bis 3, gewaltig wie der Schall einer Posaune, sagte: Komm herauf, ich will dir zeigen, was in Zukunft geschehen muss. Sofort ergriff mich Gottes Geist und dann sah ich, im Himmel stand ein Thron, und auf dem Thron saß einer. Johannes erzählt uns jetzt keine Weltuntergangsszenarien, sondern er zeigt, was im Himmel passiert ist. Das ist so quasi wie in einem Theatersaal. Wenn der Vorhang geht, plötzlich sieht man, was im Hintergrund passiert. Und hier bei Johannes war es im Himmel. Johannes, ein alter Mann, Nachfolger von Jesu, er lebte auf der Insel Patmos. Es ist eine schöne griechische Insel, aber er machte dort nicht Ferien und genoss die schöne Sonne und das blaue Meer, sondern er war dorthin verbannt worden. Er lebte dort wegen seines Glaubens an Jesus Christus. Die Verfolgung war damals im vollen Gang. Und wenn ich von Verfolgung spreche, dann lest einmal die ersten drei Kapitel in der Offenbarung. Verfolgung, bei der es um Leben und Tod ging. Es ging um Leben und Tod. Und jetzt genau in dieser Situation oder in diese Situation hinein öffnet sich für Johannes eine Tür im Himmel. Der Vorhang fällt, er darf weitersehen in den Himmel. Nicht an einen Ort, der irgendwie weit weg ist, sondern als eine viel größere Realität, welche unsere Realität umschließt. Komm herauf, ich will dir zeigen, was in der Zukunft geschehen muss. Ich habe das vorher schon angedeutet, nicht könnte, sondern was geschehen muss. Jetzt, nehmen wir an, du oder ich, wir sind im Himmel und wir müssten beschreiben, was wir sehen. Was würden wir da aufzählen? Die große Bühne? Der Show, das wir sehen, der Goldschmuck, die schönen Leuchter, den großen Raum, die herrliche Pracht, wenn man dort alles sieht, alles trifft oder vielleicht nicht trifft. Am Ende vom Kapitel 5 steht sogar, dass Milliarden von Engeln dort waren und er sah alles. Eine Herrlichkeit, kann man kaum beschreiben. Und was schreibt Johannes? Er schreibt, im Himmel stand ein Thron. Und auf dem Thron saß einer. Die Gestalt leuchtete wie ein Edelstein und um den Thron strahlte ein Regenbogen. Darum haben wir in allen Bildern jetzt diesen Regenbogen gehabt. Saß der eine. Johannes konzentrierte sich auf diesen einen, auf Gott, dem Schöpfer, auf Gott, dem Ursprung des Lebens, als Gott, dem Erhalter, voll Licht. Und wir lesen diese, das habe ich jetzt nicht alles auf der Leinwand, aber Alle, die rings um diesen Thron herum standen, lobten und beteten diesen einen an. Da ist von diesen 24 Ältesten die Rede. Die beteten an von diesen vier Lebewesen, die ihn anbeteten und riefen, unermüdlich, Tag und Nacht rufen sie, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der allmächtige Gott, der schon immer war, der heute da ist und der kommen wird. Wir lesen weiter, das ist Vers 9, im Vers 10 lesen wir, sie fielen alle vor ihm nieder. Das ist doch die höchste Ehrerbietung, die man einem Menschen geben kann. Sie legten im Vers 10 eben, sie legten ihre Krone diesem einen zu Füßen. Sie waren jemand. Aber auch das gehört Gott, gehört ihm. Die höchste Ehrerbietung als Zeichen vor ihm. Und gemeinsam sangen wir, und das lesen wir dann im Vers 11, und das möchten wir jetzt auch gemeinsam tun. Er, der allmächtige Gott, ist würdig, angebetet zu werden. Wir singen dieses Lied mit diesen drei Versen. Danke, Dani. Du bist würdig, du bist würdig, du bist würdig, oh Gott. Du bist würdig, von uns zu nehmen Preis und Ehre und Dank, denn du schufst das All und durch dich kam das Leben. In dir ist die Fülle, die Kraft. Du nur bist würdig, von uns zu nehmen Preis und Ehre und Dank. Du bist würdig, du bist würdig, du bist würdig, o Gott. Du bist würdig, uns zu nehmen Preis und Ehre und Dank. Denn du bist das Lamm, das für uns ward geschlachtet. Du hast uns den Vater erkauft. Du nur bist würdig, von uns zu nehmen Preis und Ehre und Dank. Du bist würdig, du bist würdig, du bist würdig, o Gott. Du bist würdig, von uns zu nehmen Preis und Ehre und Dank. Denn du bist der Herr, der Erde erneuert. Du baust dir das ewige Reich. Von uns zu nehmen Preis und Ehre und Dank. Ich lud euch ganz bewusst ein, dieses Lied zu singen, weil diese Aussagen in diesem Lied, das ist doch eine Stellungnahme für diesen einen, der so wie damals die Leute um ihn herum saßen. Dich, unseren Herrn und Gott, beten wir an. Du allein bist würdig, Ehre und Ruhm zu empfangen und für deine Macht gepriesen zu werden. Denn du hast alles erschaffen. Nach deinem Willen entstand die Welt und alles, was auf ihr lebt. Auch heute ist das deine Proklamation, deine Überzeugung, diesen Gott, diesen einen anzubeten, denn jetzt kommt das große Drama im Himmel. Das lesen wir im Kapitel 5. Wir sind jetzt am Schluss des Kapitel 4. Ich sah, dass der auf dem Thron in seiner rechten Hand eine Schriftrolle hielt. Sie war innen und außen beschrieben und mit 7 Siegeln verschlossen. Und ich sah einen mächtigen Engel, der mit lauter Stimme ruf: Wer ist würdig? Noch viel lauter. Wer ist würdig, die Siegel aufzubrechen und das Buch zu öffnen? Doch es war niemand da, der es öffnen und hineinsehen konnte. Niemand im Himmel, niemand auf der Erde und auch niemand im Totenreich. Es geht um eine ganz einfache, kann man so sagen, Schriftrolle mit 7 Siegeln. Es wird jemand gesucht, der die Autorität hat, diese versiegelte Botschaft zu öffnen und zu entschlossen. Niemand meldet sich, niemand war da. Warum das? Da müssen wir uns fragen, was steht denn eigentlich in dieser Schriftrolle? Hier wird beschrieben, was Gott als wahrer Schöpfer, und das haben wir jetzt gesungen, und souveräner Herrscher als Ziel für diese Welt bestimmt hat. Den Plan, Gottes Reich in seiner Ganzheit in Erfüllung zu bringen. Und auch, wie Gott Gerechtigkeit schafft, Heil macht. Und um diese Schriftrolle, oder darf ich auch sagen, um dieses Buch zu öffnen, braucht es Autorität. Weil, so lesen wir dann im Kapitel 6 der Offenbarung, als das erste Siegel gebrochen wurde, was passierte dann? Dann passierte das, was in dem Buch steht. Ganz einfach. Ganz einfach. Wenn wir ein Buch in einem Buch lesen, oder? Dann öffnen wir ein Buch. Ich habe jetzt eine Bibel, aber es kann ja irgendein Buch. Wir lesen darin und dann machen wir es zu und gehen unsere Wege. Wenn die Schriftrolle, von der hier die Rede ist, wenn die geöffnet wird, dann geht es um mehr. Dann passiert das, was Gott in dieser Schriftrolle geschrieben hat. Und darum ist niemand zu finden, der würdig ist, der diese Autorität hat. Kein Mensch, kein Engel, kein Johannes, nicht du und nicht ich. Niemand, niemand. Und was passiert? Da weinte ich sehr, weil niemand zu finden war, der würdig gewesen wäre, das Buch zu öffnen und hineinzusehen. Johannes ist untröstlich. Und ich muss sagen, das ist einmalig. Hier sehen wir einen Mann im Himmel, der weint. Ruth, du hast das scheinbar am Mittwoch im Chor gesagt. Weil wir kennen etwas anderes. Er wird abwischen all unsere Tränen, steht zweimal in der Offenbarung. Hier lesen wir von einem Mann, der weint. Weint und weint und weint, weil er möchte, dass der Plan Gottes umgesetzt wird. Er weint, weil jetzt nichts passiert. Er ist hilflos. Da habe ich schon eine Frage, das auch für mich. Wann hast du das letzte Mal geweint, weil Gottes Plan nicht umgesetzt wurde, nicht zum Vorschein kam. War ich der Grund, dass das nicht passiert ist? Wir beten, und wir haben da schon hunderte Mal im Unser Vater gebeten, dein Reich komme, dein Wille geschehe im Himmel wie auf Erden. Und das ist doch das Drama im Himmel. Darüber kann man doch nur weinen. Aus einem Verlangen, dass Gottes Plan umgesetzt wird in meinem Leben, in unserem Leben, auf der Erde. Darum hört jetzt ganz gut zu und lest, was ein Ältester dem Johannes, ebenfalls ein alter Mann, sagt. Doch einer der Ältesten sagte zu mir: Weine nicht. Einer hat den Sieg errungen, der Löwe aus dem Stamm Juda, der Spross, der aus dem Wurzelstock Davids hervorruft. Er ist würdig, das Buch mit den 7 Siegeln zu öffnen. Es ist doch Hoffnung da, obwohl menschlich gesprochen niemand da ist. Ein Löwe, stark und mächtig, aus dem Stamm Juda wird angekündigt. Aus dem Stamm Juda, aus dem auch Jesus stammt. Ein mächtiges Bild. Die Zitat ist im 1. Mose 49. Dort finden wir, dass Jakob seine 12 Söhne gesegnet hat mit jeweils einem ganz besonderen Segen. Und zu Juda spricht er: Mein Sohn Juda ist wie ein junger Löwe, der ein Tier gerissen hat. Majestätisch liegt er neben seiner Beute. Wer wagt es, ihn zu stören? Zitat aus 1. Mose 49, Vers 9. Jetzt, ich weiß nicht, was in den Köpfen vorgeht. Als ich das gelesen habe, habe ich gesagt: Hey, nein, aber das geht doch nicht. Jesus, ein Löwe. Wir hören doch 100-mal von hier oben: Jesus liebt dich, Jesus liebt dich. Ich weiß nicht, seid ihr schon mal im Zoll in Basel gewesen? Ich bin froh, dass der Löwe hinter Gitter ist. Das muss ich euch sagen. Weil, auf der anderen Seite, Hand aufs Herz, kommt uns dieses Bild, Jesus als Löwe, nicht viel näher, als wir manchmal uns getrauen, das zu sagen. Wenn wir beten, dein Reich komme, du bist König, was erwarten wir dann? Oder? Er soll seine Herrschaft als Löwe, als Starker antreten. Ich lasse jetzt diesen Gedanken einmal, aber der wäre noch zum Nachdenken. Weil jetzt passiert etwas im Himmel, etwas weiteres passiert. Ich möchte euch weiterlesen. Und dann sah ich es. In der Mitte vor dem Thron stand ein Lamm, das aussah, als ob es geschlachtet wäre. Es hatte 7 Hörner und 7 Augen, das sind die 7 Geister Gottes, die in die ganze Welt ausgesandt worden sind. Johannes wird ein mächtiger Löwe angekündigt. Und er sieht ein schwaches, geschlachtetes Lamm. Ich möchte das nochmals betonen. Johannes wird ein starker Löwe angekündigt und er sieht ein schwaches, geschlachtetes Lamm. Was ist da passiert? Ist das ein Tippfehler? Ist das ein Rollentausch? Oder ein falscher Gedankensprung oder Wunschdenken? Oder ich möchte euch darauf hinweisen, wenn ich jetzt dieses Bild zeige, ja, da sehen wir ja so ein schönes Lämmchen. Kaum etwas berührt doch uns so sehr, oder? Johannes sieht nicht ein solches Lämmchen. Johannes sieht ein geschlachtetes Lamm. Ich muss euch sagen, ich wollte euch kein geschlachtetes Lamm zeigen. Das wäre zu ekelhaft heute Morgen. So stellten die früheren Künstler dieses geschlachtete Lamm uns vor. Und ich lese euch dazu ein paar Verse aus Jesaja 53. Hier in dieser Verheißung steht immer er. Ich erlaube mir, jetzt statt er Jesus Christus zu lesen. Jesus war verachtet und verlassen von den Menschen. Jesus war ein Mann des Schmerzens, vertraut mit Krankheit. Jesus war einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Jesus war verachtet und wir hielten ihn für wertlos. Dabei trug Jesus Christus unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten Jesus für einen Geplagten, der von Gott geschlagen und gemartert wurde. Jesus aber wurde durchbohrt um unserer Missetat willen und wurde geschlagen um unserer Schuld willen. Dieses geht noch weiter, dieses Kapitel, diese Verse. Wisst ihr, das, was wir hier sehen, das ist eigentlich das Geheimnis Gottes. Das Lamm, das geschlachtet, ist mächtig. Gott ist in einer Art unterwegs, wie wir uns das kaum vorstellen können. Selbstaufgabe ist kein Verzicht. Barmherzigkeit ist keine Schwäche. Vergebung ist keine Niederlage. Das Lamm ist siegreich. Das Lamm ist siegreich. Und meine einfachen Worte reichen nicht aus, um diese tiefe göttliche Wahrheit zu vermitteln. Darum bin ich so froh, dass wir dieses so kraftvolle und machtvolle und aber auch einfache Bild aus der Bibel haben, um zu verstehen, was ich keine Worte habe. Denn dieses mächtige Bild hilft uns so ansatzmäßig zu verstehen, wie groß Gott ist und was Jesus eigentlich ein Löwe als Lamm getan hatte. Als Lamm, und zwar als geschlachtetes Lamm, als gekreuzigter Sohn Gottes, als der, der den Sieg errungen hat. Hat Jesus die Autorität, jetzt komme ich wieder zurück im Kapitel 5, er hat die Autorität, diese Schriftrolle zu nehmen und, das lesen wir, ein Siegel nach dem anderen aufzubrechen, zu öffnen. Und darum lese ich jetzt den Schluss dieses fünften Kapitels, Vers 7 bis 12. Das Lamm ging zu dem, der auf dem Thron saß und empfing die Schriftrolle aus dessen rechter Hand. Im selben Augenblick fielen die vier Gestalten und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder. Jeder Älteste hatte eine Harfe und goldene Schalen voller Weihrauch. Das sind die Gebete aller, die zu Gott gehören. Da meint er, meint Johannes oder Jesus uns. Wir dürfen beten. Und alle sangen ein neues Lied. Du allein bist würdig, das Buch zu nehmen. Nur du darfst seine Siegel brechen, denn du bist als Opfer geschlachtet worden. Und mit deinem Blut hast du Menschen für Gott freigekauft. Menschen aller Stämme und Sprachen aus allen Völkern und Nationen. Dann sah ich wieder Tausende und Abertausende von Engeln um den Thron und um die lebendigen Wesen und die Ältesten und hörte ihr singen. Gewaltig ertönte ihre Stimme. Allein dem Lamm, das geopfert wurde, gehören alle Macht und aller Reichtum. Ihm allein gebühren Weisheit und Kraft, Ehre, Herrlichkeit und Anbetung. Als alle den Löwenlamm, das Lamm sehen, beginnt der Lobpreis. Und du, machst du mit? Singend, betend, manchmal auch stammelnd, sprechend, stehend, knienend. Ich lade euch ein, dieses Lied zu singen. Schön, dass wir das als Lied haben. Würdig das Lamm, das geopfert ist, würdig das Lamm zu nehmen, würdig das Lamm, das geopfert ist, würdig das Lamm zu nehmen. Macht und Reichtum, Weisheit und Stärke, Ehre und Ruhm und Lobpreis. Macht und Reichtum, Weisheit und Stärke, das Lamm zu nehmen. Würdig das Lamm, das geopfert ist. Würdig das Lamm zu nehmen. Macht und Reichtum, Weisheit und Stärke, Ehre und Ruhm und Lobpreis. Macht und Reichtum, Weisheit und Stärke, Ehre und Ruhm und Lobpreis. Wo wir dürfen mitsingen. Ja, der Löwe ist das Lamm. Haben wir schon dieses schöne Bild gesehen? Seine Macht, seine Kraft manifestiert sich nicht, dass er alles kaputt schlägt, sondern dass er alles auf sich nimmt und in Ordnung bringt. Seine Herrlichkeit zeigt sich nicht dadurch, dass er seine Größe zeigt, sondern seine Hingabe. Seine Liebe zeigt sich nicht darin, dass er uns alles gibt, was wir wollen, sondern dass er sich selber für uns gibt. Seine Macht manifestiert sich nicht, dass er alles kaputt schlägt, sondern dass er alles auf sich nimmt und in Ordnung bringt. Seine Herrlichkeit zeigt sich nicht dadurch, dass er seine Größe zeigt, sondern seine Hingabe. Seine Liebe zeigt sich nicht darin, dass er uns alles gibt, was wir wollen, sondern dass er sich selbst für uns gibt. Amen. Ich habe die Woche gebetet, dass ich euch zum Nachdenken gebraucht habe. Zum Nachdenken. Kenne ich das Lamm Gottes, Jesus Christus, wo sich für mich geopfert hat in der Kraft vom Leu, vom Sohn Gottes? Bete ich ihn an, auch im Alltag und dort, wo niemand links und rechts noch mit mir singt, würdig bist du anzubetet werden, wenn ich ganz alleine muss singen. Wir haben gesungen, würdig ist Jesus. Seine Würde, seine Ehre, seine Heiligkeit, seine Herrlichkeit. Lebt sie in mir? Ist das etwas von dem sichtbar? Seine Herrlichkeit, die befähigt mich, seine Herrlichkeit zu reflektieren. Das Widerscheinen von dem, ist das mein Gebet? Wie gesagt, ich hoffe, dass ich euch etwas zum Nachdenken mitgegeben habe heute Morgen. Und darum möchten wir jetzt noch miteinander nochmal ein Lied von diesen Offenbarung 4, 5 singen. Du allein bist würdig, Herr. Du bist der Sieger von Golgatha. Und drum brauche ich deine Kraft, Herr. Deine Reinheit. Dann singen wir das alte Wort, deine Zier. Das ist doch schön. Ich darf mich mit Jesus schön machen. Ich möchte dein Angesicht sehen. Wir singen. Also Chorus zweimal, danke.
Du allein bist würdig, Herr, du allein bist heilig, Herr. Der Siegerfeld von Golgatha, deine Kraft herbrauchen wir. Deine Reinheit, deine Zier, lass uns Herr dein Antlitz sehen. Für die Beten stehen. Du allein bist würdig, Herr. Du allein bist heilig, Herr. Du allein bist wunderbar, Siegesheld von Golgatha, deine Kraft erbrauchen wir, deine Reinheit, deine Ziel, lass uns Herr dein Mann sehen, vor dir tritt ein Stil.
O Jesus, was bist du für uns? Der Löwe von Juda, der sich hingegeben hat als Lamm, geschlachtet, erniedrigt, und hoch erhoben für mich, für dich, für uns, für die ganze Welt. Jesus, du bist es würdig, anzubeten zu werden. Und das möchten wir auch tun. Dort, wo wir sind, dort, wo wir gehen, dort, wo es auch hart ist, nicht gerade die Verfolgung, aber wo wir den Weg unterdürren müssen, weil wir dir nachfolgen. Dort soll etwas von der Kraft im Lamm sichtbar werden in unserem Leben. Jesus, wir beten dich an, du, wo du alles vollbracht hast, für mich, für uns. Ich brauche dich. Wir brauchen dich.